Wer ist der Heilige Geist? Wenn wir das Christen fragen, dann werden die meisten überhaupt kein Problem damit haben, das einem zu erklären. Ja, ist überhaupt kein Problem. Der Heilige Geist, klar, habe ich gelernt. Trinität, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Haben wir im Glaubensbekenntnis, das teilen wir als alle Christen. Ist eine ziemlich einfache Sache, oder? Aber wenn wir uns dann mal anfangen, darüber nachzudenken, wie die Trinität denn genau ist und welche Rolle dort der Vater, der Sohn und der Heilige Geist hat, dann merken wir, dass das gar nicht so einfach ist und wir können uns versuchen, irgendwelche Bilder zu überlegen, wer da wie was hat, aber irgendwie gehen die alle nicht so richtig auf. Und ich glaube, der Grund, warum die alle nicht so richtig aufgehen, ist, weil Gott Gott ist und wir Gott nicht voll ganz verstehen können und weil wir ihn nicht mit der Schöpfung, die wir hier sind und erleben, so richtig erklären können. Welche Rolle genau hat der Vater und welche hat der Sohn und welche der Geist und wie fern gehen die ineinander über oder auch nicht? Das sind Sachen, die nicht so einfach sind. Und wenn wir dann die drei Personen anschauen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dann ist es, glaube ich, so, dass für die meisten von uns der Vater und der Sohn noch relativ einfach sind. Das ist ein Konzept, das verstehen wir. Vater und Sohn, wir alle kennen Väter und Söhne, das passt irgendwie so in unsere Welt, in unser Schema rein. Aber wenn es dann rübergeht zum Heiligen Geist, da wird es dann schon ein bisschen schwammiger. Was bedeutet das? Das passt nicht so richtig in die Art und Weise, wie wir denken. Und das merken wir zum Beispiel schon alleine beim Beten. Wir sagen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist Gott. Wenn wir beten, dann beten wir aber typischerweise zum Vater oder wir beten zum Sohn, Herr Jesus. Aber vielen fällt es schwer, zum Heiligen Geist zu beten. Heiliger Geist, kann ich überhaupt zu dem beten oder eigentlich nicht oder doch? Und das ist schon ein bisschen komisch, oder? Und das, obwohl die Bibel uns ja sagt, der Heilige Geist wohnt in uns. Mit dem reden wir irgendwie mal nicht so gerne, aber man merkt schon, es ist ein bisschen kompliziert. Und ich finde, das wird auch ganz spannend klar, wenn wir uns denn mal wirklich unser Glaubensbekenntnis anschauen. Wenn wir das nämlich anschauen, dann lesen wir, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Toten, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Aufgepasst? Ich glaube an den Heiligen Geist. Fertig. Die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Fällt euch da was auf? Wir lernen relativ viel über Gott, den Vater. Wir lernen noch viel mehr über den Sohn Jesus Christus. Aber über den Heiligen Geist lernen wir aus unserem Glaubensbekenntnis lediglich A, dass durch ihn die Jungfrau Maria Jesus geboren hat und B, dass wir an ihn glauben. Aber was er ist und was hinter ihm steckt, das steckt im Glaubensbekenntnis überhaupt nicht drin. Und ich fand es ziemlich spannend, als ich mir das so angeschaut habe. Und da merkt man schon, okay, wir müssen ein bisschen tiefer gehen. Wir müssen mal anschauen, wer ist der Heilige Geist und was bedeutet er? Und dazu möchte ich zusammen mit euch in den Johannes schauen, das Johannesevangelium, Johannes 14, Vers 16. Dort spricht Jesus mit seinen Jüngern, bevor er stirbt, und bevor er wieder aufersteht und zurück zu seinem Vater geht, spricht er schon mit seinen Jüngern darüber und bereitet sie darauf vor und sagt, hey, schaut mal, es wird was kommen, aber damit ihr nicht komplett planlos seid, erkläre ich euch das jetzt schon. Und er sagt, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen.
Was ist denn das für eine geniale Aussage von Jesus, wo er sagt, hey, ihr werdet nicht verwaist zurückbleiben. Und ich sende einen Beistand. Ich frage den Vater und er sendet den Beistand. Und was hier, finde ich, schon auf eine ganz spannende Art und Weise deutlich wird, ist, wie die Trinität funktioniert. Wir haben Jesus, der mit seinen Jüngern redet und er sagt, hey, wenn ich weg bin, dann werde ich zu meinem Vater reden. Und der Vater, der wird einen anderen Beistand senden, nämlich den Heiligen Geist. Und daran sehen wir, dass wir hier von drei unterschiedlichen Personen reden, von Jesus, dem Vater und von dem Heiligen Geist. Und dadurch wird auch klar, dass der Heilige Geist nicht einfach eine übernatürliche Kraft oder eine Energie ist, die so rumschwebt und alles durchdringt, die wir benutzen und spüren können, sondern dass der Heilige Geist eine Person ist, jemand, der Gefühle hat, mit dem man reden kann, der eine Meinung hat, und das wird an verschiedenen anderen Stellen sichtbar in der Bibel. Wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte von Ananias und Sapphira, dass sie den Heiligen Geist belogen haben, belügen. Das kann man nur eine Person, oder im Epheserbrief lesen wir, dass wir den Heiligen Geist betrüben können. Der Heilige Geist ist also wirklich eine echte, greifbare Person, mit der man kommunizieren kann, die hier ist. Und der Heilige Geist ist nicht nur einfach irgendeine Person oder irgendein geistliches Himmelswesen wie die Engel, sondern er ist mehr. Und das lesen wir zum Beispiel im Matthäusevangelium, dort, wo Jesus dann wieder auferstanden ist und seinen Jüngern sagt, hey, ich werde jetzt gehen, aber hier, das ist euer Auftrag. Wo er sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und im Korintherbrief lesen wir, wo Paulus schreibt, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und da sehen wir ganz klar, hey, wir reden hier nicht von irgendeinem Geist, irgendeinem Wesen, was auch noch da ist, wie die Engel und die Cherubin, sondern der Heilige Geist steht auf einer Ebene mit dem Vater und dem Sohn. Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist Gott. Und der Heilige Geist ist Gott. Er ist der, der schon immer da war. Er ist der, der vor Grundlegung der Erde da war, der zusammen mit dem Vater und dem Sohn die Welt erschaffen hat, der immer da war und entschieden hat, gemeinsam mit dem Vater und dem Sohn, hey, wir wollen die Menschen retten, wir wollen Jesus senden und wir wollen, Jesus soll sterben und sie freikaufen. Und all diese Dinge sind immer passiert in dieser Dreieinigkeit, mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und wir können jetzt noch ganz viele Stellen anschauen, wo wir mehr lernen über, wer der Heilige Geist ist und wie die Trinität zusammen funktioniert. Und ich denke, es ist auch total wert, die Zeit zu nehmen und sich das anzuschauen. Aber für heute möchte ich den Fokus mehr darauf legen, was es denn eigentlich genau bedeutet, wenn denn der Heilige Geist Wohnung in uns nimmt. Wenn der Heilige Geist hier auf dieser Welt ist, in uns ist, und was das für eine Auswirkung hat. Denn wenn der Heilige Geist eine Person ist und wenn der Heilige Geist Gott ist und wenn dieser heilige Gott dann in uns wohnt, dann muss das ja eine Auswirkung haben, oder? Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Sonst kann man das Ganze einfach vergessen, oder? Und wenn wir dann drüber nachdenken und sagen, okay, was bedeutet das? Dann sagen wir als charismatische Gemeinde, ja, das wissen wir, was das bedeutet. Und wir denken an Dinge wie die Geistesgaben, Heilung, Prophetie, Sprachenrede. Wir denken an Begegnungen mit dem Heiligen Geist, wo er uns in unserem tiefsten Inneren berührt und uns vielleicht zu Tränen berührt, vielleicht sogar buchstäblich umwirft. Und wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, dann sehen wir genau diese Dinge. Tom hat es vorher schon erwähnt, an Pfingsten sehen wir, wie der Heilige Geist auf die Jünger ausgegossen wird. Und wir sehen, wie sie in verschiedenen Sprachen reden und Gott verherrlichen und ihn ehren und wie Tausende zum Glauben kommen. Und wir sehen, wie dann später Petrus und Johannes überführt werden und vor den Hohen Rat geführt werden und angeklagt werden. und sie auf einmal durch den Heiligen Geist genau wissen, was sie sagen müssen und den Männern eine Predigt halten und die hohen Priester dann dastehen mit offener Kinnlage und sich denken, hä? Die zwei Typen, die sind doch ungebildete Fischer. Wie sind die in der Lage, uns, die wir so gebildet sind, die Front zu bieten? Und wir lesen später, wie der Geist auf die Gemeinde und die Leitung in Antiochia fällt und ihnen sagt, hey, nimmt mir Paulus und Barnabas zur Seite und schickt sie raus auf die Mission, die ich ihnen gegeben habe. Und dann lesen wir von der Reise von Paulus und Barnabas, wie sie von einer Stadt in die andere gehen, wie Gott sich auf übernatürliche Weise offenbart, durch Heilungen, durch Wunder, durch alle möglichen Dinge. Und wenn ich das sehe, dann denke ich, boah, Gott, das ist so gut und ich wünsche mir mehr davon. Ich wünsche mir mehr, deinen Heiligen Geist und sein Wirken zu sehen. Ich wünsche mir mehr davon, dass du Dinge bewegst, dass du dich offenbarst, dass du deinen heiligen Namen offenbarst an alle, die dich nicht kennen. Und das ist gut und danach sollen wir und dürfen wir uns ausstrecken, denn das ist das, was Gott uns geben will. Das sind die Dinge, wo er sagt, hey, das habe ich für euch da. Wenn ich in euch lebe, dann sollte ein Leben, was ihr habt, durch solche Dinge geprägt sein. Aber wenn wir den Heiligen Geist auf diese spektakulären Begegnungen und Wunder beschränken, wenn das das Einzige ist, was der Heilige Geist tut und wie wir ihn erfahren, dann limitieren wir ihn sehr stark. Dann fangen wir auf einmal an, bewusst oder unbewusst, den Heiligen Geist zu unserem Genie zu machen, der in der Wunderlampe steckt und wenn wir ihn brauchen, rubbeln, 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 ha, da bist du ja, mach dies, mach das, oder? Oder wir fangen an, ihn wie die Macht aus Star Wars zu sehen. Ja, da gibt es diese Macht, die alles durchdringt und wenn ich mich in die richtige Frequenz begebe, dann kann ich diese Macht benutzen, um irgendwas zu tun. Aber so ist der Geist nicht. Der Geist ist eine Person, das haben wir gelesen. Der Geist ist Gott. Der Geist ist unser Beistand. Und der Geist, der will eine Beziehung mit uns haben. Wenn wir verheiratet sind und einen Ehepartner haben und mit ihm zusammen in einem Haushalt wohnen, dann beschränkt sich diese Beziehung nicht auf diese speziellen Momente, wo wir durch den Partner, durch eine Sache, die er sagt, zu Tränen gerührt sind, weil es so schön sind. Dann beschränkt sich diese Beziehung nicht auf den Urlaub. Ah, jetzt bin ich, wo ist meine schöne Folie? Ein Moment. Ah, da bin ich schon weiter. Kurzen Moment, muss mich hier nochmal schnell zurechtfinden. Genau, auf den Urlaub, wo wir im Candlelight-Dinner am Strand sitzen und denken, oh, das Essen, oh, perfekt. Der Wein, oh, super. Aber noch viel besser, mein Partner, der dort ist. Und wir haben diese perfekte Chemie und so eine Situation, an die wird sich Jahre später noch dran erinnert. Und das sind geniale Situationen. Also so eine tolle Situation habe ich noch nie gehabt. Also, sag mal, so grafisch tolle Situation. Wir hatten ganz, ganz wunderbare Situationen, die Anna und ich. Aber es sah nicht genau so aus. genau, aber unsere Beziehung, die lebt ja die ganze Zeit. Wir sind ja das ganze Jahr zusammen. Wir verbringen ja die ganze Zeit zusammen. Und nur dann, wenn unsere Beziehung insgesamt stimmt, wenn wir unsere Probleme, unsere Freuden, unseren Alltag zusammen planen, dann können so spezielle Situationen wie diese auch wirklich den Moment sein, den wir uns wünschen. Wir können auch so ein tolles Candlelight-Dinner versuchen zu produzieren und wir sitzen uns gegenüber und haben uns eigentlich nichts zu sagen, weil wir uns gar nicht kennen, oder? Aber eine Beziehung, in der wir uns kennen, ist eine Beziehung, in der wir im Alltag miteinander zusammenlaufen und beisammen sind. Und ich glaube, dass das genau das ist, was der Heilige Geist auch mit uns will. Und der Heilige Geist ist sogar noch mal eine Dimension mehr. Der Heilige Geist wohnt nicht mit uns, der Heilige Geist wohnt in uns. Und der Heilige Geist ist nicht nur unser Ehepartner mit seinen Stärken und Schwächen, der Heilige Geist ist Gott selbst. Ein Leben mit ihm sollte mehr sein, wie einfach nur mal hier und da eine Begegnung mit ihm, seine Geistesgaben erleben oder ein Gebet. Ein Leben mit ihm sollte eine Beziehung sein. Er wünscht sich diese tiefe Vertrautheit, dieses, ja klar, ich weiß, was du denkst und ich will das mit dir teilen und ich will die Sachen mit teilen, die auf meinem Herzen liegen. Und das sind genau die Dinge, die wir in der Apostelgeschichte lesen. Wir lesen von Menschen, die ihr ganzes Leben dem Heiligen Geist gewidmet haben. Nicht nur irgendwelche kurzen Situationen, sondern die eine stetige Beziehung mit ihm gelebt haben. Und hier kommt der Punkt. Der Heilige Geist wünscht uns sich nicht, dass wir ihn nur in unsere Entscheidungen mit einbeziehen. Er wünscht sich, dass er die Autorität über unsere Entscheidungen hat. Er ist nicht nur ein guter Ratgeber, der an unserer Seite steht, sondern er ist Gott. Und stell dir das doch mal vor, oder? Der allmächtige, ewige Gott, der die Quelle von aller Energie und von allem Leben ist. Dieser Gott gibt sein Leben hin, um dein Leben zu retten, um in dir Wohnung zu nehmen, um dir beizustehen und um dich zu leiten. Er zwingt dich nicht, er befiehlt es dir nicht, aber er wünscht es sich, eine Beziehung mit dir zu haben, die er sich teuer erkauft hat. Und wenn man sich das so vor Augen hebt, dann kommt es einem so abstrus vor. Warum sollte so ein unglaublich mächtiger Gott sowas tun? Und doch tut er es. Und doch tut er es und er sagt dir, weißt du was? Ich bin es, der dich kennt und ich weiß, was das Richtige für dein Leben ist. Und ich erwarte auch, dass wenn du sagst, ich will mit dir gehen, dass du das auch wirklich tust und dass du meinem Weg folgst. Gott ist nicht auf der Suche nach einem freien Zimmer in unserer Lebens-WG. Er sagt nicht, ah cool, Krankenzimmer frei geworden. Ah, das ist zwar ein bisschen unter der Treppe, hat keine Fenster und ist ein bisschen muffig, aber ah, da ziehe ich rein, ist okay. Die anderen haben schönere Zimmer, aber immerhin darf ich auch bei dir sein. Gott sagt, nein, wenn ich bei dir einziehe, dann erwarte ich, dass ich der alleinige Wohner hier bin. Und ich weiß, was gut für dich ist. Und ich weiß, was dein Leben braucht. Und ich werde dich führen und ich werde dich gut führen. Petrus in seiner Pfingstpredigt sagt und fordert die Zuhörer auf, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wenn wir diesen Worten glauben, dann glauben wir auch, dass der Geist Gottes, der in der Apostelgeschichte gewirkt hat, von dem wir all diese Dinge gelesen haben, heute und jetzt in uns Wohnung einnimmt und unser Leben führt, wenn wir Buße tun und sagen, Gott, wir wollen uns nach dir ausstrecken, wir wollen unser ganzes Leben dir geben. Und ich glaube, genau das ist der Schlüssel zu dem, was wir in der Apostelgeschichte sehen. Die Jungs und die Mädels dort, die sind all in gegangen. Die haben gesagt, okay, das wollen wir tun und wir wollen es ganz tun. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt und haben gesagt, wenn das nicht klappt, dann habe ich ein Problem, aber ich tue es trotzdem. Und ich gehe trotzdem den Weg, weil ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Und sie haben erlebt, wie sich der Heilige Geist zu dem gestellt hat, was Jesus versprochen hat, als er den Jüngern gesagt hat, ich werde den Vater bitten, einen Beistand zu senden. Und dieser Beistand hat sich zu diesem Wort gestellt. Und wenn wir diese abenteuerlichen Geschichten lesen, dann hört sich das ja alles cool an. Weil im Nachhinein sehen wir auch immer, dass Gott sich dazu gestellt hat, oder? Dann ist es viel einfacher. Aber wenn wir dann unser eigenes persönliches Leben anschauen und uns fragen, ja, wie sieht's denn damit aus? Dann sieht's schon ein bisschen anders aus. Denn so dieses alles, das scheint dann etwas radikal zu sein. und vor allem auch relativ unsicher zu sein, wenn man sowas alles auf eine Karte zu setzen, ist normalerweise nicht unbedingt der beste Tipp. Und außerdem sollten wir auch generell nicht übertreiben, weil es gibt ja auch noch andere Dinge, die wichtig sind. Das ist so die Argumentation, die in mir anfängt loszugehen, wenn ich über so Sachen nachdenke. Ja, schon wichtig, aber muss mal aufpassen, gibt ja auch noch andere wichtige Sachen, gell? Muss man auch noch aufpassen. Wir sind heute sehr stark bedacht, Balance zu haben. Wir brauchen eine Ausgewogenheit. Wir haben den Work-Life-Balance. Gucken, dass man Arbeit und das Leben ausbalanciert. Finde ich sowieso einen komischen Begriff, weil lebt man während der Arbeit nicht. Ist ein bisschen eigenartig, aber sagt man so, gell? Wir brauchen eine ausgewogene Ernährung, oder? Wir müssen gucken, dass wir nicht nur die eine Sache essen. Nur Gemüse zu essen ist ja nicht gut für den Körper, muss man auch noch andere Sachen essen, oder? Also eine gute Ausgewogenheit haben. Käse zum Beispiel ist auch lecker. Genau. Und das ist in vielen sicher Dingen auch wichtig und gut, oder? Es ist wichtig, dass wir ausgewogen sind, dass wir nicht komplett auf einer Seite umkippen und ausbrennen zum Beispiel. Aber ich glaube, wenn wir dieses Konzept auf unser geistliches Leben übertragen, dann machen wir einen fatalen Fehler. Denn bei der Hingabe zum Heiligen Geist und ein Leben im Heiligen Geist, da gibt es keine gesunde Balance. Da gibt es kein zu viel. Denn Gott sagt, ich will euer ganzes Leben. Ich will alles von euch haben. Und dann denken wir aber, ja warte mal, was passiert denn dann mit mir? Was passiert dann? Und wenn wir dann ganz selbstlos sind, dann sagen wir, ja, ich bin ja egal. Aber was passiert dann mit meiner Familie und den Leuten, für die ich verantwortlich bin? Ich kann ja nicht einfach in die Richtung rennen und die hinter mir zurücklassen, oder? Und ich glaube, an der Stelle haben wir manchmal ein falsches Bild von Gott und vom Heiligen Geist. Glauben wir wirklich, dass der Schöpfer und der Erhalter von der Welt, dass der, der sein Leben gegeben hat, um uns zu retten, hingeht und sagt, ja, wenn ich dich habe, ist alles gut. Die anderen kannst du vergessen, die sind egal. So ist Gott doch nicht, oder? Und gerade wenn es um die Familie geht, dann macht die Bibel deutlich, wie wichtig es ist, dass wir Zeit mit unseren Ehepartnern verbringen, dass wir gucken, dass wir sie lieben und dass wir für sie sorgen, dass wir gute Vorsteher in unserem Hause sind, unsere Kinder gut erziehen, dass wir Zeit dafür haben. Das heißt, irgendwie geht es ja so nicht auf, wenn wir denken, dass wir dann Gott nicht alles geben können. Der Heilige Geist ist eben nicht so, wie wir es manchmal denken. Wenn er so wäre wie unser Arbeitgeber, der sagt, hey, was ich von dir will, ist deine Zeit und ich will ein Ergebnis haben und ich will, dass du das lieferst, oder? Dem Arbeitgeber ist unsere Familie vielleicht nicht komplett egal, aber er will von uns natürlich, dass wir die Dinge machen, für die wir eingestellt sind. Wenn er sagt, guck, weißt du was, ich stelle dich jetzt 24 Stunden ein, damit du noch mehr leistest, dann geht es auf die Kosten unserer Familie, das ist klar. Aber so ist eben der Geist nicht. Er ist nicht wie ein Arbeitgeber, der sagt, hey, weißt du was, ich bin der Arbeitgeber Jesus und wenn du mir folgst, dann hast du halt nur noch Zeit für die Gemeinde und Einsätze in irgendwelchen armen Einrichtungen und du machst alles Mögliche, aber deine Familie musst du leider vergessen. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus und schaut auf Gott und sagt, hey, er ist der Beste. Das berichtet uns Jesus, er sagt, der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Aber der Heilige Geist ist auch Gott und der Heilige Geist liebt uns. Der Heilige Geist liebt dich. Gott liebt dich, Jesus liebt dich. Und weißt du was, er liebt nicht nur dich, er liebt deine Frau, deine Kinder, deine Freunde, deine Eltern, genauso wie er dich liebt. Und wenn er sagt, hey, ich will dein Leben und ich will, dass du dich voll investierst, dann bedeutet das, dass mit Sicherheit die anderen Leute nicht zu kurz kommen werden, weil er sagt, hey, warum soll ich meine anderen Kinder oder andere Leute leiden lassen für eine Sache, die ich so gar nicht sehe, weil mein Herz ist es doch, dass die Menschen mich erleben, dass es den Menschen schlussendlich aufgeht, wie groß und wie gut Gott ist und dass sie darin ihre Freude finden dürfen. Und ich glaube, dass wenn wir unser Leben 100% Gott geben, 100% dem Heiligen Geist geben, dass das das Beste ist, was uns passieren kann und dass es das Beste ist, was unserer Familie und unseren Freunden und unseren Nächsten passieren kann. Weil Gott uns auffordert, liebt mich, liebt Gott mit eurem ganzen Herzen, mit all eurem Sein und liebt euren Nächsten wie euch selbst. Das heißt, die Leute um uns rum werden nicht zu kurz kommen und er wird dafür sorgen, dass sie versorgt sind. Und wir sind Leute, die gerne Konzepte und Strukturen haben, wo wir uns danach richten können, weil wir dann sehen, okay, wir machen das und wir machen das und wir machen das und damit ist alles klar. Und damit habe ich meine Sicherheit. Und natürlich gibt uns die Bibel Richtlinien und Strukturen und die sind ganz wichtig und die sind auch deswegen ganz wichtig, weil sie uns helfen zu prüfen, hey, was ist wirklich von Gott und was ist nicht von Gott? Wo spricht der Geist Gottes und wo spricht er nicht? Aber ich glaube, dass wir manchmal anfangen, Gott in eine Box reinzumachen und nicht darüber hinausdenken. Und ich glaube, so wirkt der Geist Gottes nicht. Der Geist Gottes wirkt unberechenbar. Der Geist Gottes wirkt so, wie er denkt, dass es richtig ist. Nicht so, wie wir es planen und steuern und auf irgendwelche kleinen Merkblätter schreiben und uns versuchen können zu verstehen. Jesus sagt in Johannes 3, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist Gottes geboren ist. Ah, den Vers habe ich nicht. Und ich glaube, das ist genau das, was er von uns will. Wenn wir ihm folgen, dann wird er uns in Situationen führen, wo wir vielleicht gar nicht gedacht haben, wo wir vielleicht erst gedacht haben, das macht doch gar keinen Sinn. Aber das ist dort, wo der Geist Gottes uns hinführt und wo er genau weiß, das ist das Richtige für die Person und für die Person um ihn herum. Wir lieben diese Regeln und diese Anleitungen, weil sie uns Sicherheiten geben. Aber der Geist Gottes sagt, weißt du was? Das gibt dir vielleicht eine gewisse Sicherheit, aber wenn du die Sachen loslässt und mir vertraust, dann kann ich dir noch eine größere Sicherheit geben. Und ich habe daran denken müssen, wenn wir in den Urlaub zum Beispiel fahren, in ein fremdes Land, wo nicht unsere Kultur ist, wo wir nicht kennen, dann können wir planen, oder? Dann sagen, okay, denn der Touristenführer sagt, da ist ein guter Ort hinzugehen und da, und dann können wir gucken, wie kommen wir dorthin, und wir haben es alles geplant und wir haben das Gefühl, wir haben es im Griff. Und wenn wir dann hinkommen, dann merken wir, der Bus, der fährt halt doch nicht, wo wir gedacht haben, der fährt, und das Ding hat irgendwie doch anders und die Straße gibt's gar nicht mehr, wo ich langfahren wollte, und auf einmal sind unsere ganzen Pläne zwar gut gewesen, aber die Sicherheit war eigentlich fast wie eine falsche Sicherheit, oder? Und wenn wir dagegen mit einem lokalen Führer unterwegs sind, der dort wohnt, der den Ort kennt, dann weiß der genau, da vorne die Straße ist gerade zu, kein Problem, wir fahren hier über den Feldweg. Das sieht so aus, als ob der gleich komplett wie einen Abhang runterstürzt, kein Problem, ich fahre euch hier auf meinem Moped durch die Gegend, alles gut. Kann beängstigend sein, aber die Person weiß, wo es lang geht, und schlussendlich habe ich die Erfahrung gemacht, kommt es gut raus. Wir haben da schon tolle Erfahrungen gemacht als Ehepaar. Wir waren einmal in St. Lucia in der Karibik und da wollten wir geplant, da was anzuschauen, und dann kam da so ein Typ da neben Auto und meint, ich kann euch was anderes noch zeigen, super Sache, komm, ich mache euch eine Führung. Und wir gleich so, vielleicht besser nicht, wir gehen da vorne hin. Dann komme ich mit euch mit da vorne hin. Dann haben wir da die offizielle Führung gemacht und er ist halt einfach die ganze Zeit mitgekommen. Also den Park angeschaut, und wir hatten eine Führerin, die uns da durchgeführt hat, und er war halt immer dabei und hat sich mit der unterhalten und hat der gesagt, schau mal da, und die waren offensichtlich, haben sich gut gekannt, er hat sie offensichtlich sogar noch teilweise trainiert und ihr gesagt, wie das lang gehen soll und sowas, was genau stimmt und nicht. Und als wir dann fertig waren, dann hat er gemeint, so, soll ich euch jetzt die Superman Waterfalls zeigen, die Superman Wasserfälle. Da wurde nämlich in den 70ern ein Superman Film gedreht, den kennt kein Mensch, aber für die ist das immer noch das Top-Teil. Ich zeige euch das. Und meine Frau war sehr, sehr skeptisch. Und ich dachte, scheint eigentlich ein vertrauenswürdiger Typ zu sein. Die offizielle Führerin hat den gekannt, der schien in Ordnung zu sein. Also, okay, gut, zeigt die uns. Dann fahren wir dann durch den Dschungel durch, nehmen irgendwie noch eine Frau mit, wo er sagt, die kommt auch noch mit. So, okay, ist auch noch im Kofferraum, nicht ins Auto eingestiegen, nicht im Kofferraum. Dann fahren wir da so eine Schlammschlucht runter und kommen dann an so einer Hütte rein, kein Mensch, nix, einfach nur eine Schranke, die macht er noch schnell weg für uns, alles gut, kein Problem, ich führe euch hier durch. Und dann waren wir dann halt so mit dem Dschungel und so, ja, ich führe euch da jetzt zu dem Superman-Ding. Die anderen natürlich komplett am Rande. Ich so, ja, wir probieren das aus, das kommt schon gut. Und dann führt er uns da durch mit seinem Buschmesser, hackt er dann noch den Weg da zur Seite. Ja, da ist gerade nicht so eine Touristensaison, muss man hier halt immer noch ein bisschen dafür sorgen, dass alles gut ist. Und dann kommen wir da an, tatsächlich Superman-Wasserfälle, wunderbar. Ist auch wirklich schön, traumhaft, mit tollen Blumen und so und so. Ja, jetzt könnt ihr eure Badesachen anziehen und eure Sachen hier hinlegen und da ins Wasser gehen und baden gehen. Und wir so, okay, ja, kein Mensch da, nur er, wir, okay, machen wir das. Sind wir dann reingesprungen, haben da gebadet, geduscht und so weiter, war eine schöne Sache, da gibt es noch so tollen Schlamm, den man sich drauf machen kann. Hat er Bilder von uns gemacht und so, dass er mit allen unseren Sachen wegrennen hätte können, stimmt. Habe ich nicht so sehr drüber nachgedacht, weil ich habe dem Typ vertraut. Auf jeden Fall waren wir dann fertig, alles gut, zurückgelaufen, hat er uns noch, Kakaobohnen gezeigt. Ah, habt ihr noch nie probiert? Ja, hier abgeschnitten, probiert mal, super Sache. Und dann wollten wir wieder zurückfahren und dann sind wir diesen Schlammberg runtergefahren und wir hatten da so einen billigen Mietwagen und ich bin da einfach nicht mehr hochgekommen und gesagt, shit, ich komme hier nicht mehr raus. Und er sitzt dann so neben mir, ja, keine Ahnung. Ich so, ja, fahr du das Auto, weil ich weiß nicht, wie ich hier wieder rauskomme. Dann nimmt das Auto, fahrt er den buckligen Berg wieder hoch, hat alles im Griff und wir kommen wieder an und sagt, hey, war schön mit euch, gebt mir so viel ihr wollt. Dann gehe ich wieder meines Weges. Und ich habe ihm so viel gegeben, wie ich gedacht, was gut ist und die Sache war vorbei. Und das war so ein Abenteuer, oder? Wir haben uns drauf eingelassen, es hätte auch schief gehen können. Meine Frau hat die ganze Zeit gedacht, es geht schief. Aber es war mega cool am Ende, oder? Und ich glaube, so ist auch manchmal der Heilige Geist. Er ist ein bisschen seriöser und die Bibel bestätigt uns, dass wir ihm vertrauen dürfen. Aber manchmal müssen wir uns auch einfach auf dieses Wagnis drauf einlassen und wissen, hey, wenn er sagt, es geht hier lang, dann wird es hier lang gehen. Und auch wenn das so wirkt, wie wenn es ein bisschen komisch ist, dann wird es trotzdem gut sein. Und wenn wir dann an den Moment kommen, wo wir wirklich nicht mehr selber weiter können und sagen, ich komme hier nicht mehr raus, dann wird er auch zu unserer Seite stehen und uns helfen, rauszukommen und dorthin zu kommen, wo wir hinkommen müssen. Und das war für mich so ein Erlebnis des Vertrauens und des Lernens, was es bedeuten kann, dem Heiligen Geist zu folgen. Genau. Und wenn wir das dann tun, dann sagt uns die Bibel ganz eindeutig, dass es nicht bedeutet, alles läuft easy weiter und alles ist gut und alles bleibt gleich. Die Bibel sagt ganz klar, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dann wird es Schwierigkeiten geben. Dann wird es ein Leben sein, was Herausforderungen hat und was vielleicht nicht immer so rund läuft oder so läuft, wie wir es denken. Es kann sein, dass er uns zu Sachen beruft, wovor wir Angst haben, wo wir sagen, oh, das will ich wirklich nicht machen. Zum Beispiel unseren Job aufzugeben oder irgendwo in die Fremde zu ziehen und was ganz neu anzufangen, in einer Kultur anzufangen, die wir nicht kennen, die wir vielleicht auch gar nicht so mögen. Oder vielleicht Menschen anzusprechen, die wir nicht kennen, die uns fremd sind und zu sagen, hey, sag der Person was ja, komisch ist, ich kann doch nicht einfach die Person ansprechen, das ist mir unangenehm, oder? Oder er fragt uns Dinge zu tun, die vielleicht unsere Beziehungen riskieren zu Leuten, die wir kennen, aber wo wir sagen, hey, wenn ich denen sag, ich möchte für dich beten oder irgendwas, was uns aufs Herz legt, dann könnt ihr denken, ich bin total verrückt und das will ich nicht aufs Risiko, das will ich nicht aufs Spiel setzen, oder? Und dementsprechend kann es sein, dass wir in Situationen kommen, wo wir Angst haben und nicht genau wissen, wo es lang geht, aber ich glaube, dass der Geist Gottes uns nur in solche Situationen führen wird, wenn sie auch wirklich gut sind und wir ihn erleben dürfen und wachsen dürfen, indem wie er es bestätigt. Und in dem Buch von was ich am Anfang erwähnt hatte, von Francis Chan, erzählt er so verschiedene Geschichten. Und eine von den Geschichten, die fand ich, ist eine tolle Illustration. Und zwar geht es hier um ein Ehepaar, Thomas und Jen Yun, und er schreibt, Jen arbeitet in unserem Kirchenbüro. Und sie ist eine der Personen, an die ich denke, wenn ich den Begriff Geist erfüllt höre. Sie hat keine Liste von Errungenschaften, über die man staunen könnte. Es geht mehr darum, wer sie ist, als darum, was sie getan hat. Ich denke, Sie kennen den Typ, die Art von Person, die sie allein durch die Art und Weise, wie sie ihr Leben lebt und mit Menschen umgeht, überzeugt.
Ich lernte Thomas, ihren Mann, zum ersten Mal kennen, weil er Küchenchef und Miteigentümer eines sehr schönen und teuren Steakhouses in der Stadt war. Jetzt wisst ihr, warum ich die Story gut finde. Er schickte meiner Frau und mir einen Geschenkgutschein, damit wir ein Essen genießen konnten, das sich die meisten Pastoren nicht leisten können. Während wir dort waren, erzählte Thomas mir, wie gut das Restaurant lief. Es hatte die Erwartungen übertroffen. In 3 weiteren Jahren würde er nicht nur seine ursprüngliche Investition zurückerhalten, sondern er würde obendrein einen riesigen Bonus bekommen. Das einzige Problem war, dass Gott ihn damals, zu diesem Zeitpunkt also, von dem Restaurant wegrief und nicht erst in 3 Jahren. Thomas überraschte seine Partner, indem er auf das Geld verzichtete, um den Dienst zu tun, zu dem Gott ihn berufen hatte. Thomas verließ das schicke Restaurant und nahm eine Stelle in der örtlichen Rettungsmission an. Jetzt kocht er für Obdachlose, genesene Süchtige und andere, die versuchen, ihr Leben neu aufzubauen. Er nutzt seine Ausbildung in der Kochkunst, um den Obdachlosen das Kochen beizubringen. Anschließend hilft er ihnen, Jobs als Köche in örtlichen Restaurants zu finden. Und warum ich diese Geschichte so gut fand, war, dass Jen und Thomas keine besonderen, super-duper Menschen waren. Und sie haben auch keine genialen Sachen gemacht, wo man sagen muss, ah, der leitet jetzt eine Organisation mit Tausenden von Leuten. Aber sie waren in den Sachen, wo Gott sie zu berufen hat, treu. Und seinen Job in so einer Situation aufzugeben, das ist was, wo einen relativ viel kostet. Also, wenn man sich das mal vorstellt, ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte, aber er hat gesagt, ich mache das. Und ich mache das nicht, um der nächstgroße irgendwas zu sein, sondern ich mache das, um den Obdachlosen zu helfen, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass Gott mich in diese Sache beruft. Und ich kann euch garantieren, dass er in der Sache wirklich eine Freude erlebt hat und erlebt hat, wie Gott sich zu dieser Sache gestellt hat. Auch wenn sie auf, sage ich mal, nach weltlichen Maßstäben eigentlich ein Downgrade war, eigentlich schlechter war, wie das, was er vorher gemacht hat. Und doch hat er gesagt, nein, ich will das. Ich will all in gehen, ich will dem folgen, was Gott mir gesagt hat. Und die Frage ist, bist du auch bereit, all in zu gehen? Bist du bereit, dich den Heiligen Geist dich ganz führen zu lassen? Und wenn nicht, was hindert dich daran? Es ist vielleicht die Angst, dass du sagst, okay, ich tu's, und dann tut der Geist aber nichts. Gott stellt sich nicht dazu und du stehst da mit runtergelassenen Hosen da. Es ist die Angst, dass er dich fragt, etwas zu tun, was du eigentlich gar nicht tun willst. So, ja, ich glaube schon, aber wenn ich das wirklich tue, dann sagt er, ich soll irgendwo hingehen, das will ich garantiert nicht. Oder es ist vielleicht die Angst, was andere Leute denken könnten, wenn du das wirklich tust. Ja, was denkt dann meine Großmutter? Was denken meine Eltern? Was denken meine Arbeitskollegen, meine Freunde, wenn ich das wirklich tue? Und ich glaube, das sind berechtigte Ängste und ich glaube, wir kennen die alle ein Stück weit. Meine persönliche größte Angst wäre es, dass der Geist nichts tut, dass ich Dinge tue und dann stehe ich da und dann stellt er sich nicht dazu und ich stehe ganz alleine da. Aber das ist auch der Grund, warum Gott uns als Christen zusammenstellt und gesagt hat, hey, ihr sollt nicht allein sein, ihr sollt nicht allein versuchen, irgendwas mit eurer Kraft zu tun, sondern ich gebe euch den Geist und ich gebe euch die Gemeinschaft, dass ihr einander ermutigen dürft, dass ihr füreinander beten dürft, euch eure Ängste bekennen dürft und darin wachsen dürft. Und ich möchte euch ermutigen, zum Beispiel im Hauskreis zusammenzukommen und euch auszutauschen. Hey, wovor habe ich am meisten Angst? Was hindert mich daran, mich wirklich ganz dem Geist auszuliefern und ganz ihm die Leitung zu übergeben? Ehrlich zu sein und füreinander zu beten und einander zu ermutigen und zu stärken. Denn ich glaube, es sind 2 Dinge. Die erste Sache ist unsere Entscheidung und unsere Bereitschaft, ihm alles zu geben. Und das ist so ein wichtiger erster Schritt, weil nur dann, wenn ich sage, okay, ich will das wirklich, ich treffe diese Entscheidung und ich will dem Geist alles geben, erst dann habe ich eine Grundlage, auf der ich arbeiten kann, weil wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen habe, dann ist es halt immer so ein
ja, gerade vielleicht nicht, jetzt gerade ist mir ungelegen, vielleicht mal wann anders. Aber wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann habe ich eine klare Grundlage, auf der ich arbeiten kann. Und die zweite Sache ist dann, darin zu wachsen und Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Weil diese Entscheidung zu treffen heißt nicht, dass ich am nächsten Tag alles perfekt mache und dass ich den Geist in allem erleben werde und alles super wird. Die Bibel beschreibt immer wieder, dass das Leben mit dem Geist Gottes ein Lernen ist, ein Schritt für Schritt vorwärts gehen ist. Und wir werden fallen und wir werden Dinge falsch machen, aber wir dürfen zurückkommen zu Gott um Vergebung bitten, wir dürfen zu unseren Geschwistern kommen, wir dürfen uns wieder auferbauen lassen und wir dürfen nach vorne gehen und wir dürfen ihm immer ähnlicher werden und ihn immer mehr erleben. Und ich erwarte auch, dass wir diese Dinge erleben dürfen, von denen wir in der Apostelgeschichte gelesen haben. Dass Gott sich dazustellt, dass Gott mit seinem Geist kommt, dass er heilt, dass er Wunder tut und dass wir erleben, wie groß und wie mächtig er ist. Und es wird uns immer Überwindung kosten, aber ich glaube, dass sich diese Entscheidung lohnt. Und ich glaube, dass es sich lohnt, wirklich uns darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, dass Gott uns auch wirklich einlädt dazu, ihn zu suchen und dass wir ihn finden werden, wenn wir das tun. Und wir lesen in Jeremia 29, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich möchte euch heute hier und jetzt dazu einladen, den Heiligen Geist neu zu suchen. Neu euch zu ihm auszustrecken, vielleicht das erste Mal, aber vielleicht wieder. Oder vielleicht wieder. Und die Entscheidung zu treffen, hey Gott, ich will dich wirklich suchen und ich will dich finden. Und ich möchte dir mein Leben ganz geben, mit allen Konsequenzen, die das hat. Und es ist eine Entscheidung, die wir nicht ein einziges Mal treffen werden. Das ist eine Entscheidung, die wir immer wieder neu treffen müssen, die wir tagtäglich neu treffen müssen und sagen müssen, ja, ich will, ich habe mich damals dafür entschieden und ich will bei dieser Entscheidung bleiben, ich will Gott alles geben und ich will ihn als den Alleinigen in meinem Haus haben, der mich leitet und der mich führt. Und ich möchte euch jetzt einladen, wenn die Band nach vorne kommt und anfängt zu spielen, nehmt euch Zeit, weil ich kann hier vorne viel stehen und reden. Ich kann viel tun und sagen. Aber am Ende ist es eine Sache, die ganz allein zwischen dir und zwischen dem Heiligen Geist passiert. Niemand anders kann die Entscheidung für dich treffen. Niemand anders kann euch sagen, was und wie und genau ihr sagen und tun sollt. Das ist eine Entscheidung, die zwischen Gott und dir passiert. Und deswegen möchte ich dich dazu einladen, zu sagen, einfach Gott jetzt wirklich zu suchen, euch nach ihm auszustrecken, Und euch damit zu beschäftigen, bin ich bereit, all in zu gehen? Bin ich bereit, dem Geist Gottes wirklich alles in meinem Leben zu gehen? Und euch dann zu fragen, hey, und was hält mich davon ab? Und lasst uns in dieser Haltung in den Lobpreis gehen. Lasst uns in dieser Haltung in eine Zeit des einfach vor Gott Stehens gehen, in eine Zeit von ihm begegnen gehen. Wenn ihr Gebet wünscht, dann kommt nach vorne, ich werde vorne sein, wir werden sicher Leute haben, die für euch beten, wenn ihr sagt, hey, ich will das neu festmachen, ich will das neu proklamieren, kommt nach vorne, lasst uns dafür beten und lasst uns wirklich neu auf Gott schauen und uns nach ihm ausstrecken.